Die Bewegung generell, meinst du, ob die gefährlich ist? Auf jeden Fall ist die gefährlich. Ich meine, das hat ja auch der Staat erkannt, der Verfassungsschutz, der ja in der Regel doch auch recht träge und langsam ist. Selbst der hat schon jetzt mittlerweile vor einem halben Jahr erkannt, dass diese Bewegung extremistische Züge in sich hat, beobachtet sie mittlerweile deutschlandweit. Zunächst hatten ja einzelne Bundesländer die lokalen Querdenker-Ableger unter Beobachtung gestellt. Mittlerweile wird die Bewegung deutschlandweit beobachtet und natürlich ist sie gefährlich.
Und es läuft auch schon, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Die heutige Folge hat eine besondere Funktion. Ich weiß noch nicht, wann ich sie hochlade. Es kann sein, dass ich sie Montag hochlade oder Dienstag hochlade. Deswegen ist diese heutige Folge entweder für den Film, der heute Abend auf ProSieben kommt, oder diese Folge ist für den Film, der gestern Abend auf ProSieben läuft. Das entscheide ich aber noch im Nachhinein. Deswegen muss diese Anmoderation in zwei Richtungen funktionieren. Wir haben einen Film über die Querdenkerbewegung gemacht, weil wir davon überzeugt waren, dass es wichtig ist, darüber zu berichten. Und zwar nicht aus dem Grund, weil wir sagen wollen, unbedingt, das sind alles Faschos, das sind alles irgendwie Verachter der Demokratie, sondern die erste Motivation war, dass jeder irgendwie einen kennt, der in diese Bewegung abgerutscht ist. Also Mutter, Vater, Oma, Bruder, Schwester, Tante, Freunde, irgendwie kennt einer einen. Deswegen dachten wir uns als Journalisten, sei es mal wichtig, wo rutschen eigentlich die Leute hin? Mein heutiger Gesprächspartner, Julius Geiler, ist sehr jung, 23 oder 24?
23.
23. Er hat den Bass in der Stimme eines sehr selbstbewussten Journalisten, der für das Westberliner Blatt den Tagesspiegel schreibt, was ich betone, weil ich als Ostberliner nur die Berliner Zeitung lese. Sonst ist es eine tolle Zeitung. Und er ist Journalist und Demo-Berichterstatter. Ich glaube, dieser Begriff ist ein bisschen seltsam, weil es gibt Demo-Berichterstattung auf sehr vielen Demonstrationen. Aber in erster Linie ist er Journalist, der diese Bewegung seit über einem Jahr, seit fast 2 Jahren beobachtet.
Anderthalb Jahre
beobachtet. Und er kann genau davon erzählen, was die Leute bewegt, weil er spricht sehr viel mit den Leuten. Er kann erzählen, wie sich diese Demonstrationen verändert haben. Und er kann vielleicht auch mit mir heute ergründen, warum es das eigentlich gibt, diese Bewegung. Vielen Dank, dass du Zeit hast, Julius.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich. Ich mich auch, weil wir waren ja, lustigerweise haben wir uns beide erst kennengelernt, weil wir am Wochenende auf einer Sache waren, über die wir nicht reden dürfen.
Richtig.
Und da hatten wir sehr viel Zeit und haben viel miteinander gesprochen und festgestellt, das funktioniert ganz gut, die Zusammenarbeit. Es ist nicht nervig, es ist nicht doof. Und wir waren
vor allem, wenn ich das kurz einschieben darf, sehr, sehr viel Zeit auf engstem Raum.
Ja.
Und da lernt man sich kennen.
Es hat nicht genervt. Nee. Und das fand ich sehr schön. Kannst du dich daran erinnern, als du zum allerersten Mal auf eine Querdenker-Demonstration gegangen bist? Und mit welchem Gefühl bist du auf diese Demonstration gegangen?
Ich kann mich da ganz gut dran erinnern. Ich kann jetzt nicht exakt das Datum sagen, aber es muss irgendwann im April 2020 gewesen sein. Es war eine der ersten Hygienedemonstrationen, wie sie damals noch hießen, hier in Berlin auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. Da hat das Ganze ja so seinen Anfang genommen. Und mit welchem Gefühl ich da hingegangen bin, ich war sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich hatte halt schon irgendwie, es gab, wie gesagt, glaube ich, 1, 2 Demos davor schon und ich hatte so ein bisschen was darüber gelesen. Aber zu dem Zeitpunkt war es auch vielen Medien, unter anderem auch hier den Lokalmedien, also beispielsweise dem RBB, noch nicht so richtig möglich, das Ganze einzuordnen. Also was sind das für Menschen, die da auf die Straße gehen? Und dementsprechend war ich doch sehr gespannt, was mich da erwartet und auf was für ein Klientel ich da treffe.
Auf wen bist du da getroffen?
Ja, es war schon zu Beginn sehr diffus. Also da waren viele Menschen dabei, die dem ganz, ganz augenscheinlich dem bürgerlichen Spektrum zuzuordnen sind, einfach so, wie sie aufgetreten sind, wie sie aussahen. Also ganz normale Menschen wie du und ich, würde ich sagen. Auf der anderen Seite, ich beschäftige mich ja schon länger auch mit generell Extremismus, insbesondere dem Rechtsextremismus. Waren schon auch im April 2020 Personen da vor Ort, die entweder diesem journalistischen rechten Spektrum zuzuordnen sind, wie beispielsweise Nikolai Nerling, der Volkslehrer, der ja schon seit Jahren von Demos berichtet und sich selbst als Journalist bezeichnet, aber natürlich extrem rechte Propaganda verbreitet letztendlich. Und was ich sehr spannend fand, es waren auch einige AfD-Abgeordnete da, unter anderem hier aus Berlin. Ich kann mich daran erinnern, dass aber auch ein Brandenburger Landtagsabgeordneter, Lars Günther, schon da vor Ort war. Gleichzeitig viele Personen, die eher so dem esoterischen, spirituellen Spektrum zuzuordnen sind. Ken Jebsen war da, einer der bekanntesten, größten Verschwörungsideologen dieses Landes. Also sehr diffus und sehr schwierig einzuordnen und auch irgendwie relativ neu, was man da so gesehen hat, diese Mischung.
Ich stelle mir das so vor, dass du so aus der U-Bahn steigst, so unten aus dem Rosenthaler Platz rauch hochkommst und dann so, oh, was ist denn hier los? Weil wenn du so eben, wie ich sie immer nenne, Deuterdeutsche, der Volkslehrer, Ken Jebsen, alle auf einer Veranstaltung. Ich meine, du als erfahrener Demonstrationsbeobachter musst doch dann so, das ist hier irgendwie so ein Fehler, irgendwas ist hier durcheinander geraten, dass die alle zusammen vor der Volksbühne auch noch, was auch ein sehr wichtiger Ort in Berlin ist, sich zu einer Veranstaltung treffen, die klingt wie eine astreine Nazi-Party, Hygienedemonstration.
Ja, auf jeden Fall. Aber was ich auch immer versuche deutlich zu machen, es ist nicht komplett neu, was wir da gesehen haben. Es gab ja diese Friedensbewegung 2014, die aus den sogenannten Friedensmahnwachen hervorgegangen ist. Da ging es ja vor allem um die Ukraine-Krise und Menschen, die auf die Straße gegangen sind, vor allem hier in Berlin. Das war ja von Anfang an Hotspot dieser Demonstration, dieser Mahnwachen, die gegen die russische Aggressionspolitik, wie sie es selber genannt haben, demonstriert haben und für Frieden. Und schon da konnte man das erste Mal eine Verbindung von verschiedenen Klientels sehen, die man sonst nicht für möglich gehalten hätte. Sprich, da sind Reichsbürger aufgetreten auf den Kundgebungen und gleichzeitig Personen, die sich eher dem links-grünen Spektrum zuordnen würden, die auch vorher nie in Erscheinung getreten sind. Und die, wenn man sie darauf angesprochen hat, dass sie gemeinsam mit glasklaren Rechten bis Rechtsextremen demonstrieren, meistens das gar nicht sehen wollten und dem widersprochen haben. Und das war so das erste Mal, dass diese verschiedenen Milieus da zusammengekommen sind. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, davon zu sprechen, dass diese Querdenkenbewegung komplett neu ist. Aber auf der anderen Seite in dieser Größe und in dieser Mobilisierungskraft, also die Hygienedemonstration auf dem Rosa-Luxemburg-Platz waren ja erst der Anfang. Wir haben ja dann die Großdemonstration im August gehabt hier in Berlin, wo Zehntausende gemeinsam demonstriert.
1,7 Millionen.
Genau, richtig, wenn nicht mehr, demonstriert haben. Und das hatte man vorher so natürlich noch nicht.
Kannst du dir, also für, ich glaube, was nochmal so eine Art Disclaimer ist für alle Hörerinnen und Hörer, weder Julius noch ich, noch der Film, der gestern oder heute Abend kommt, soll sich lustig machen über diese Menschen, die dort auf die Demonstration gehen. Es geht auch wirklich nicht darum zu sagen, ihr seid doch alle Nazis, sondern es geht eben genau darum zu differenzieren, mit wem laufen die Leute? Warum sagen die Leute eigentlich immer, hier sind doch gar keine Nazis? Und warum ist es so gefährlich, dass sie so unsichtbar sind, die Nazis? Also ich wollte das nur noch mal so als Disclaimer einstellen, dass es nicht darum geht, irgendwie jemanden zu diskreditieren an der Stelle. Also ich weiß, dass jetzt viele Hörerinnen und Hörer oder einige Hörerinnen und Hörer eben genau das aus ihrer Familie kennen, dass irgendeiner ein Schwurbler ist. Ab wann ist man denn eigentlich ein Querdenker? Also wie ist denn deine Beobachtung? Ist das so eine Art, wenn man auf eine Demo geht, ist man so am Endpunkt seiner eigenen Querdenker-Schose angekommen? Oder ist man schon ein Querdenker, wenn man am Armutstisch sitzt und sagt, ich glaube, das ist eine Pandemie, die von oben organisiert wurde?
Ja, das ist eine interessante Frage, die du ansprichst, auch diese Begriffsdefinition Querdenker. Ich erlebe es gerade jetzt in den letzten Monaten vermehrt auf Demos, dass, oder auch im Nachhinein, nachdem ich über Demos berichte und ich Artikel schreibe und Berichte veröffentliche darüber, dass immer mehr Menschen sich bei mir melden und mich darauf ansprechen, dass sie es diskriminierend finden, dass alle Personen, die auf diese Demos gehen, pauschal als Querdenker bezeichnet werden. Viele bezeichnen sich selber gar nicht als Querdenker, sondern als Bürger, die gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen und vor allem für die Freiheit auf die Straße gehen. Das hört man ja immer wieder. Auf der anderen Seite hat man dann auch viele Personen, die ganz klar von sich sagen, na klar bin ich Querdenker, die das teilweise auf ihren T-Shirts gedruckt haben. Ich glaube, das ist sehr kompliziert für Journalisten, die darüber berichten, da einen einheitlichen Begriff zu finden. Deswegen haben die meisten Medien jetzt darauf umgestellt, diese Demonstranten pauschal als Querdenker zu benennen, inklusive mir, inklusive des Tagesspiegels, weil es einfach auch nicht möglich ist, irgendwie, gerade wenn man Platzprobleme im Print hat, in jedem Satz deutlich zu machen, was für unterschiedliche Menschen da sind. Und letztendlich werden diese Veranstaltungen, diese Demonstrationen ja vor allem von der Querdenkenbewegung beworben, sprich die großen Querdenkenkanäle, insbesondere Querdenken 711 aus Stuttgart, der größte Kanal auf Telegram und die größte Vereinigung aus dieser Richtung, rufen ja dazu auf und haben extrem große Mobilisierungskraft. Deswegen finde ich schon, dass man insgesamt von Querdenkern reden kann, wenn Menschen auf diese Proteste gehen. Wenn man jetzt zu Hause am Abendbrottisch, was du gerade angesprochen hast, irgendwie Verschwörungstheorien der Familie gegenüber verbreitet, dann ist es, glaube ich, jetzt nicht meine Aufgabe, genau zu sagen, was ist das für ein Mensch und wie nennt man den, sondern es muss jeder für sich selbst
einordnen. Ich glaube, es geht darum, die Angst zu nehmen, weil ich glaube, dass viele Kinder oder Angehörige von Leuten, die Ken Jebsen empfehlen, eben Angst haben, dass diese Person auch mal dahin rutscht. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass wenn du, umso früher du anfängst, jemanden als Querdenker zu bezeichnen, desto schneller radikalisierst du diese Person. Desto schneller stößt du sie aus dem Familienraum raus. Und deswegen halte ich das für einen großen Fehler, zu jedem, der sagt, hör mal Ken Jebsen, zu sagen sofort, du Idiotenschwobler, sondern das Angebot müsste sein, lass drüber reden.
Auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Ich habe auch selber die Erfahrung, nicht aus meiner Familie, aber aus Familien aus meinem Umfeld, aus meinem Freundeskreis gemacht, wo genau das auch geholfen hat. Sprich, es gab plötzlich erste Anzeichen von Familienmitgliedern oder auch Bekannten, die Freunden von mir auf einmal irgendwie komische Links über WhatsApp zugeschickt haben oder in der WhatsApp-Familiengruppe irgendwie ein Video reingepostet haben. Und da war es in der Regel immer so, dass wenn du mit den Leuten das Gespräch suchst, wenn du dir Zeit für die Menschen nimmst, sie vielleicht auch direkt dann anrufst und eine Stunde mit denen telefonierst, dass das sehr viel mehr bringt, als sofort diese Menschen abzustempeln und zu sagen, was verbreitest du hier für Verschwörungstheorien, du bist ein Querdenker und ich will nichts mehr mit dir zu tun haben.
Ist dir, also wir beide, also du warst auf massiv mehr Demos als ich. Ich war, würde sagen, in den letzten 12, 13 Monaten auf 15 deutschlandweiten Demos und habe mir das angeguckt und ich finde, was mich tatsächlich extrem fasziniert ist, wie sich diese Demonstrationen immer wieder verändern, also wie sie sich anfühlen. Also zum Beispiel, wenn man als gebürtiger Berliner, zumindest wenn man nicht in Marzahn groß geworden ist, geht man gerne mal auf linken Demos, das gehört sich so und die fühlen sich immer sehr gleich an. Du hast irgendwie den Zug mit den Kurdenflaggen, dann hast du den schwarzen Block, der dann irgendwie so mitläuft und dann hast du die Omis und Opis, die eigentlich die SED noch wählen wollen und irgendwann kommen noch ganz Dinge, die du nicht verstehst, wenn du dich damit nicht, irgendwelche Leute im Gefängnis. Aber das Gefühl ist immer gleich. Bei den Querdenken-Demos war es allerdings so, dass sich jede Demo wie so ein LSD-Trip anders angefühlt hat. Also die erste Demo, auf der ich war, war die Abmoderationsdemonstration unseres Rechtsextremismus-Films, weil so viele Kameradschaften, AfDler, der Volkslehrer, wirklich große Tiere aus der Berliner Neonazi-Szene sich offen dort gezeigt haben. Die zweite Demo war dann so, alle hatten Verschwörer-T-Shirts an, wo so bekannte deutsche Verschwörer, Heiko Schrang, Ken Jebsen. Und jetzt die letzte Demo, also die großen Demos in Berlin, die fühlte sich dann an wie so ein chaotisches, so ein umgestoßenes Ragofeng. Also so alles, was du dann da siehst, ist keine Ahnung, was das alles ist. Also wie erklärst du dir diese starken Veränderungen innerhalb der Demonstration? Sind das Absprachen? Ist das einfach eine natürliche Entwicklung?
Ja, also ich sehe da eine Entwicklung im Laufe der letzten anderthalb Jahre. Also auch ein Prozess, den die Bewegung durchgemacht hat, was insbesondere das Teilnehmerspektrum betrifft. Und das hast du gerade ja gut zusammengefasst. Das sieht man auch so auf der Straße. Also dass da Menschen demonstriert haben zwischendurch, gemeinsam mit dieser Bewegung zu diesen Demos gefahren sind, die man mittlerweile nicht mehr so offensichtlich zumindest sieht. Gerade die August-Demos letztes Jahr gab es wirklich einen großen Teil, nicht die Mehrheit, aber wirklich tausende Menschen, die ganz klar dem rechtsextremen oder rechten Spektrum zuzuordnen waren. Kameradschaften, Hooligans aus der Fußballszene, Reichsbürger und alles, was das rechte Spektrum so zu bieten hat. Das hat sich verändert, auf jeden Fall. Die sind weniger geworden, beziehungsweise treten weniger offensichtlich auf. Es hängt auch damit zusammen, dass es innerhalb der Bewegung selbst für eine Polarisierung gesorgt hat. Also, dass ich mehrmals Zeuge von Situationen war bei verschiedensten Protesten auf der Straße, wo dann tatsächlich Menschen aus dem Querdenkenspektrum andere Demonstranten angesprochen hatten oder haben, die beispielsweise eine Reichs- oder Reichskriegsflagge dabei hatten und sie dazu aufgefordert haben, diese runterzunehmen, weil das einfach nicht dahin passt und das gehört da nicht hin. Und sie sich, glaube ich, auch dann der Außenwirkung bewusst waren und schon auch sich entgegensetzen wollten, immer pauschal als rechts dargestellt zu werden. Sprich, sie haben dann selber sozusagen dafür gesorgt, dass diese Flaggen verschwinden und auch den Leuten immer mal wieder deutlich gemacht, dass sie eigentlich nicht erwünscht sind. Das hat sicherlich dazu geführt, dass sie sehr viel weniger auftreten. Dennoch darf man es auch nicht unterschätzen. Man sieht vielleicht weniger Flaggen, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Oder das ist einfach so, aber gleichzeitig sind viele Leute aus diesem Spektrum nach wie vor präsent, aber sie sind halt nicht so offensichtlich präsent. Und es ist auch für die anderen Demonstranten sehr viel schwerer, dann, wenn man jetzt nicht Experte für Rechtsextremismus ist, sie ausfindig zu machen und sich dem bewusst zu sein, dass halt nach wie vor rechte und rechtsextreme Kräfte mitlaufen.
Also so, um ein Beispiel zu nennen, bei der großen Demonstration, die abgesagt wurde am 1.8.2021, stand ich zum Beispiel am Olympiastadion und plötzlich hielt ein Auto und aus diesem Auto stiegen halt diese mir bekannten, ölgestriegelten Identitären und standen da und erkannten, dass ich sie erkannte. Und das war ihnen auch wahnsinnig unangenehm, weil sie jetzt gleich dachten, okay, jetzt drückt er uns gleich ein Interview auf die Augen. Aber ich hatte gar kein Interesse an ihnen, sondern ich wollte eigentlich unsere Protagonisten begleiten. Also tatsächlich ist mir auch aufgefallen, die sichtbare Dichte an Neonazis und Rechtsextremen hat abgenommen, aber wer genau hinguckt, erkennt die Symbole. Also du hast das Sonnenrad auf der Hand, du hast irgendwie ein bestimmtes T-Shirt, was irgendwie einen Code in sich trägt. Ich habe mit so vielen Querdenkern gesprochen und die haben immer gesagt, wo sind denn hier die Nazis? Was hast du hast auch mit ihnen gesprochen, was hast du erwidert?
Ja, ich habe ganz ähnliche Fragen gestellt wie du, vor allem zu Beginn, also im ersten Jahr. Ich bin mittlerweile weniger im Gespräch mit Demonstranten auf den Demos, weil es immer schwieriger geworden ist, mit ihnen zu sprechen. Anders als du bin ich ja meistens auch alleine unterwegs, hab keine Security, hab kein Fernsehteam um mich herum und muss da schon manchmal auch so ein bisschen aufpassen, weil ich immer öfter irgendwie erkannt werde. Und
ist es nicht scheiße, dass du als Journalist aufpassen musst, damit du keine gedrückt bekommst?
Das ist total scheiße und das sollte nirgendwo so sein, egal ob wir jetzt bei Querdenken-Demos oder linken Demos oder von was auch immer wir sprechen, das sollte eigentlich in Deutschland nicht so sein, aber es ist leider, es gehört dazu, es ist völlig normal, du kannst es ja noch besser beurteilen, dass man als Fernsehteam, ob jetzt privat oder öffentlich-rechtlich mit Security, selbstverständlich auf solche Demos geht, das machen mittlerweile alle, weil die Erfahrungswerte einfach so sind, dass wenn man das nicht macht, ist richtig unangenehm werden kann, bis zu körperlichen Übergriffen. Gab es ja auch alles schon. Und bei mir ist es so, dass ich natürlich auch dadurch einen Vorteil habe, dass ich so alleine unterwegs bin und nicht so offensichtlich als Journalist zu erkennen bin, weil ich immer so ein bisschen unterm Radar bleibe. Also für viele bin ich einfach nicht als Pressevertreter identifizierbar. Auf der anderen Seite berichte ich sehr viel über die Bewegung. Es gibt schon einige Menschen, die meine Berichterstattung aus der Bewegung selbst heraus auch intensiv verfolgen, von denen ich regelmäßig wütende Leserbriefe bekomme. Und das kann schon auch sehr unangenehm werden, wenn die mich dann natürlich erkennen. Deswegen spreche ich in letzter Zeit, im letzten halben Jahr sehr viel weniger mit Menschen, auch weil ich das Gefühl habe, das dreht sich alles so ein bisschen im Kreis. Also man kommt da nicht so weiter mit den Gesprächen vor Ort. Deine Anfangsfrage war ja, wie ich darauf reagiere, wenn Leute sagen, sie sehen keine Nazis und wo sollen die Nazis sein? In der Regel zeige ich ihnen dann die Neonazis. Also ich verstehe, dass viele nicht die Expertise haben, die wir vielleicht haben, die sich schon seit Jahren mit dem Thema beschäftigen, sprich die einzelnen Charaktere kennen, die Leute, die in der Szene aktiv sind. Das kann man von niemandem erwarten. Auf der anderen Seite erwarte ich, wenn man dann den Menschen auch klar macht, mit wem sie da so laufen und auch die Namen nennt oder beispielsweise AfD-Vertreter zeigt, die da irgendwie Reihe in Reihe mit den anderen Demonstranten stehen, dass sie dann auch entsprechend darauf reagieren und dann auch dieses Argument sozusagen akzeptieren müssen, dass sie halt mit Rechten und Rechtsextremen zusammenlaufen. Und selbst, ich habe die Erfahrung gemacht, selbst wenn ich dann halt wirklich die Leute zeige und ihnen sage, hier der und die sind gerade hier, dass das dann immer noch irgendwie negiert wird und da nicht drauf eingegangen wird. Oder ganz oft dann auch das Argument kommt, ja, was soll ich denn machen, wenn die sich anschließen, können wir doch auch nichts machen. Oder auch viele sagen, ja, wir demonstrieren halt für die gemeinsame Sache und dann akzeptiere ich es auch mit Leuten zu demonstrieren, die man als Neonazi bezeichnen würde.
In unserem Film wird relativ deutlich, was diese gemeinsame Sache ist. Was ist deiner Meinung nach der Grund, warum rechtsextreme Kräfte, Reichsbürger, Verschwörungsideologen auf solchen Demos mit Karins und Jochens laufen?
Also letztendlich ist es ganz einfach, dahinter steht natürlich erstmal Corona, also ein Virus, den wir alle so noch nicht erlebt haben, eine Pandemie, die wir alle noch nicht erlebt haben, die bei vielen Menschen für große Ängste sorgt. Ich habe nicht selten mit Demonstranten gesprochen, die mir erzählt haben, dass sie zu Beginn, als das Ganze anfing, sich unglaublich strikt an die Maßnahmen gehalten haben. Noch mehr als die Regierung oder die Regierenden damals irgendwie vorgegeben haben und unglaublich viel sich um ihre Familie gesorgt haben, zu Hause geblieben sind und dann irgendwann, so sagen sie es mir, hat es Klick gemacht und sie haben sich informiert in den alternativen Medien und dann auf einmal gedacht, oh, da steckt irgendwie was anderes dahinter und sind dann auf die Straße gegangen. Also natürlich, das, was die Menschen auf der Straße alle verbindet, ist in erster Linie erstmal die Corona-Pandemie und die damit zusammenhängenden Einschränkungen, Freiheitseinschränkungen, die es ja in der Tat gibt. Es sind ja massive Freiheitseinschränkungen, die uns alle betreffen. Aktuell weniger, aber gerade jetzt in den zwei Lockdowns, die wir alle durchlebt haben. Und dann ist es aber auch ein genereller Hass oder ein generelles Misstrauen den etablierten Medien gegenüber und der Politik und zusätzlich der Wissenschaft gegenüber. Und das schweißt diese verschiedenen Spektren zusammen. Rechte und rechtsextreme Kräfte haben schon immer großes Misstrauen und großen Hass gegen diesen Mainstream, wie sie es ja selber nennen, gepflegt und verbinden sich in dieser Abneigung jetzt mit ganz normalen Leuten, die irgendwie eher aus dem wohlhabenden bürgerlichen Spektrum kommen und auch plötzlich anfangen, alles zu hinterfragen und unglaublich viel Misstrauen in sich zu tragen.
Wie erklärst du dir das? Also zumindest war es meine Erfahrung so, ich war auch auf sehr vielen rechtsextremen Demonstrationen, Gedenkmärschen, Läufen. Da brauchten wir keine Security. Woher kommt diese Wut?
Ja, das kann ich bestätigen, weil ich natürlich auch schon auf zahlreichen wirklich rechtsextremen Aufmärschen war.
Wo man ja von ausgeht, dass man da eigentlich irgendwie in die Spree stoßen wird.
Ja. Also natürlich habe ich da auch schon Vorfälle erlebt. Ich habe Kollegen und Kolleginnen, die bei diesen Aufmärschen auch schon angegriffen worden sind. Aber du hast recht, also mit dem, was du ansprichst, es passiert weniger als bei Querdenken-Protesten. Und das ist tatsächlich sehr interessant, weil wenn du diese Leute siehst, du ja, also das wirst du ja bestätigen können, ganz oft überhaupt nicht erwartest, dass die jetzt auf irgendeine Art und Weise gewalttätig werden können.
Bauchtaschenmuttis.
Richtig.
Also so wirklich so Eastpak-Rucksack mit Diddlemaus dran. Und genau. Dann plötzlich dich anspucken.
Genau. Und ja, nicht nur gegen Journalisten, sondern eben auch diese Personen, die völlig friedlich aussehen, oft auch schon ein bisschen älter sind und wirklich aussehen, als wären sie jetzt irgendwie wandern im Harz oder was weiß ich. Und dann 10 Minuten später siehst du sie dabei, wie sie irgendwie eine Polizeikette durchbrechen und sich massiven Widerstand gegen Polizeibeamte leisten. Ich glaube, dass einfach das Misstrauen so groß ist bei vielen dieser Personen und die sich so falsch verstanden fühlen, dass sich da unglaublich viel aufgestaut hat. Und man muss ja auch sagen, das ist ja auch eine Radikalisierung, die wir da gesehen haben. Also diese Angriffe auf die Presse, das gab es schon zu Beginn, also auch schon bei den Hygienedemos, aber nicht in dem Maße, wie wir sie jetzt erleben. Damals sind Fernsehteams noch ohne Security dahin gegangen. Und das war ja auch erst so ein Prozess, von Pressevertretern selbst zu sehen, das wird immer aufgeheizter, die Stimmung, wir brauchen Security und wir müssen uns da mehr absichern. Aber warum diese Menschen jetzt so viel Abneigung und so viel Hass in sich tragen, dass sie dann auch sogar dazu bereit sind, natürlich nicht alle, das ist ja immer noch eine Minderheit, aber trotzdem genug Leute, dass man halt Security braucht, das muss man sie letztendlich selbst fragen. Also das kann ich auch schwer beantworten.
Ich habe sie gefragt, warum sie uns gegenüber so aggressiv sind. Und ihre Antwort ist immer, na, weil ihr immer schlecht über uns berichtet. Ja. Und diese Antwort ist erstaunlich, weil sie fordern Demokratie, ohne eigentlich Demokratie internalisiert zu haben, verstanden zu haben, was die Werte einer Demokratie sind. Also zum Beispiel eine kritische Presse, die sie sich ja von uns, ich nenne uns ja die Mainstream-Medien, wünschen, aber von ihren eigenen alternativen Medienkanälen überhaupt nicht erwarten.
Ja.
Also du kannst als Journalist sofort erfolgreich sein in dieser Bewegung, wenn du sie einfach lobst.
Ja.
Also Boris Reitschusters Erfolg basiert darauf, dass er sich an seine Leser und Hörer und Zuschauerschaft anbiedert. Ja. Und nicht, weil er Fakten liefert. Also es gab zum Beispiel, ich glaube, es gibt nicht wenige, oder es gibt bestimmt einige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die Boris Reitschusters Kanäle kennen. Der macht was ganz Interessantes. Dieses, natürlich kann man das toll finden, dass der in der Bundespressekonferenz immer kritische Fragen stellt. Aber so wie Julius oder ich eben gelernt haben, es gibt eine bestimmte Art der Fragestellung, die verbietet sich. Und das sind offene Fragen, die keine Antwort provozieren. Also zum Beispiel, Boris Reitschuster fragt, die konkrete Frage wird er nicht gestellt haben, aber sowas so, warum entscheidet die WHO, 12-Jährige zu impfen? Das ist eine Frage, die kann in der Bundespressekonferenz niemand beantworten. Dafür müsste er die Frau, das war eine Frau, die diese Studie gemacht hat, fragen, um die Antwort zu bekommen. Also, und die Frage, die er der Bundespressekonferenz stellen müsste, eine richtige Frage wäre gewesen, ob die Bundespressekonferenz, ob Jens Spahn, ob Lothar Wieler sich mit der Studie dieser Frau auseinandergesetzt hat und zu welchen Erkenntnissen sie gekommen seien. Und da würde er eine konkrete Antwort bekommen und die kann er aber für seinen Kanal nicht gebrauchen. Deswegen stellt er lieber die unbequemen Fragen, die keine unbequemen Fragen sind, sondern einfach sehr, sehr schlecht gestellte Fragen. Und deswegen antwortet auch keiner auf seine Fragen, beziehungsweise werden die übergangen, weil das einfach keine guten Fragen sind. Oder es sind Fragen, die schon 100-mal beantwortet wurden. Und das finde ich eigentlich das Perfide, dass es in dieser Bewegung neben Menschen wie Boris Reitschuster Menschen gibt, die das instrumentalisieren. Diese verständliche, nachvollziehbare Angst und das Misstrauen aufgrund des Lockdowns, aufgrund der Impfung. Also jeder, der Schiss vor einer Impfung hat, jeder, der gegen die Maßnahmen ist, das kann man ja nachvollziehen. Das ist ja nichts Unnatürliches. Aber was ich so krass finde, ist, es wird instrumentalisiert. Wer instrumentalisiert da rum an diesen Leuten? Wer möchte diese Leute für sich gewinnen?
Also das, was du gerade angesprochen hast mit Boris Reitschuster, der macht das unglaublich geschickt. Also der ist ja auch ein erfahrener, in dem Fall ein Sonderfall, weil er anders als die meisten anderen alternativen Journalisten, die da rund um diese Bewegung irgendwie eine Rolle spielen, ein sehr erfahrener Journalist ist, der ja früher sehr seriös gearbeitet hat und geachtet worden ist, Russland-Korrespondent des Fokus war. Und er macht das unglaublich geschickt. Es ist auch ganz schwierig, ihm Falschbehauptungen zu unterstellen, weil er das immer ganz wirklich sehr gut verpackt und einfach auch rhetorisch sehr geschickt ist. Und natürlich letztendlich aber überhaupt nicht kritisch mit dieser Bewegung umgeht. Wenn man sich seinen Blog anguckt, findet man keinen einzigen kritischen Artikel in den letzten anderthalb Jahren zu dieser Bewegung. Im Gegenteil, es wird immer alles irgendwie gelobt. Und natürlich ist das eine Person, die von vielen alternativen Journalisten aus diesem Spektrum, die das Ganze für sich instrumentalisieren und die da auch unglaublich viel Geld mit verdienen. Also das darf man nicht vergessen, wie viel Aufrufe Reitschusters Seite mittlerweile hat, wie viel Geld er durch Werbung damit verdient. Dem werden mittlerweile auf Demonstrationen Geldscheine zugesteckt von Demonstranten. Ich habe jetzt erst am 29. August vor ein paar Tagen bei der letzten größeren Demo hier in Berlin es erlebt, wie er irgendwann gegen Abend durch Prenzlauer Berg lief mit zwei Begleitern, die ihm ihren Regenschirm hielten, damit er nicht nass wird. Und er lief durch so eine kleine Straße und ihm wurde zugejubelt aus den Cafés. Die Leute sind aufgestanden, das waren natürlich viele Demonstranten, die sich dann irgendwie da halt in Restaurants, Cafés niedergelassen hatten, um was zu essen. Und Boris Reitschuster lief die Straße lang, die Leute standen auf und haben letztendlich Spalier gestanden und ihm zugejubelt für seine Arbeit. Und dementsprechend verdient er einfach auch wirklich sehr viel daran. Und da gibt es noch viele andere Leute, Ken Jebsen, der sich ja mittlerweile zurückgezogen hat, andere alternative Medienschaffende, die einfach erkannt haben, dass die Bewegung Geld bringt.
Und weil sie auch Geld hat. Ja. Wenn du dir diese ganzen Südwestdeutschen anguckst, die hier mit ihren 300 Euro Neoprenjacken herkommen, ja, die haben ja Geld.
Richtig. Oder man muss sich nur mal angucken, wie beispielsweise auch die Flutkatastrophe im Juli instrumentalisiert worden ist. Ja, nicht nur von Querdenkern, auch von Rechtsextremisten, aber auch vor allem von Querdenkern. Und da hat unter anderem Bodo Schiffmann, der einer der bekanntesten Akteure da aus der Szene, dieser Arzt aus Baden-Württemberg, innerhalb kürzester Zeit Spendengelder gesammelt
Mehr als eine halbe Million Euro, glaube ich, ne?
700.000 Euro innerhalb von ein paar wenigen Tagen für die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Man weiß bis heute nicht, was mit dem Geld passiert
ist. Das ist zum Beispiel so eine Aufgabe. Das wäre doch Boris Reitschusters Aufgabe, wo ist das Geld? Das wäre eine klassische journalistische Aufgabe.
Richtig. Ja. Stattdessen übernehmen diese Aufgabe Journalisten wie von T-Online, die nachgefragt haben, oder von der ARD, die nachgefragt haben, wo was mit dem Geld passiert. Reitschuster interessiert das nicht, weil er natürlich weiß, es kommt bei seinem Publikum nicht an.
Wie erklärst du dir diese Unfähigkeit, da zu differenzieren? Also von uns, den Mainstream-Medien, diese Kritik, die Kritik an uns ist ja, dass wir einseitig berichten, und aber die eigenen Medien zu verteidigen, dass diese Einseitigkeit okay ist oder es nicht zu erkennen, weil ich auch mit vielen Demonstrantinnen und Demonstranten darüber gesprochen habe, so, ey, ihr erwartet von mir, dass ich kritisch über alles bin, was ich bin, aber von euren eigenen Medien erwartet ihr es nicht. Wie erklärst du dir, dass sie das so schlucken, dass sie das einfach so akzeptieren, dass da so ein riesiger, sichtbarer Widerspruch ist? Wie auch zum Beispiel der Widerspruch eben, wir wollen Demokratie, aber mir die Arbeit verbieten, mir die Kamera, mich anzuspucken, mir zu sagen, mich zu behindern in meiner freien Arbeit, was eine der wichtigsten Säulen auch der Demokratie ist, ist eine freie Presse. So, wie erklärst du dir, dass dieser Widerspruch niemandem auffällt auf diesen Demonstrationen?
Das mag jetzt sehr hart klingen, aber ich glaube, dass viele Leute nicht verstanden haben, wie eine Demokratie funktioniert und wie beispielsweise auch eine pluralistische Medienlandschaft in der Demokratie funktioniert. Weil natürlich bin ich unzufrieden mit der Berichterstattung, ich persönlich, Boris Reitschusters oder von Ken Jebsen. Aber das muss man aushalten. Das gehört zu einer Demokratie, dass man verschiedenste Medien hat. Die einen sind konservativ, die anderen sind links. Und das haben wir hier in Deutschland. Man hat eine große Auswahl an Tageszeitungen aus den verschiedensten politischen Spektren, und dementsprechend muss man es auch aushalten, dass es Aktivisten gibt und alternative Journalisten, die sehr positiv und wenig hinterfragend über diese Bewegung berichten. Diese Menschen halten es aber andererseits nicht aus, dass wir es nicht tun, sprich, dass wir halt sehr kritisch uns damit auseinandersetzen, und da fällt mir nur eine Erklärung ein, und das ist die, dass viele Leute einfach nicht verstanden haben, wie eine Demokratie funktioniert und dass es das auszuhalten gilt.
Ist das, wenn man sich, also weil wir beide uns ja gerne mit Extremisten und Extremismus beschäftigen, eine der wesentlichsten Erkenntnisse in meiner Arbeit zu Islamismus war die große Annahme der Bevölkerung ist, das sind halt so Moslems, die irgendwann irre werden. So, das ist die Annahme. Deswegen müssen wir die jetzt auch alle loswerden. Also das ist diese furchtbare Annahme der AfD. Gestern kam, glaube ich, eine neue Studie raus, die auch gesagt hat, dass zum Beispiel ein Großteil der Extremisten sind Deutsche und nicht Flüchtlinge, die von irgendwo herkommen. Und sie haben sich hier in Deutschland radikalisiert und nicht im Ausland. Dass so etwas passiert wie diese islamistische Radikalisierung oder diese Verschwörungsradikalisierung, ist das ein Versagen der Bildungspolitik Deutschlands? So drastisch sage ich es immer. Ich finde, das ist ein großes Versagen. Das ist meine persönliche Meinung. Also ich frage dich gerade ab und will gucken, ob du meiner Meinung bist.
Ich glaube, ich werde ein bisschen vorsichtiger, weil was ich sehe, dass es vor allem Menschen betrifft, die nicht gerade aus der Schule kommen, sondern irgendwie schon so zwischen 40 und 60 sind. Das sind für mich klassische Querdenker, die auf die Demos gehen, die sich übers Internet radikalisieren. Also ich sehe da weniger den Fehler in den Schulen oder in den Bildungseinrichtungen, mehr darin, dass vielleicht nicht so richtig aufgeklärt worden ist darüber, wie gefährlich das Internet ist. Weil das Problem ist, dass viele dieser Menschen sich ja wirklich über YouTube oder Facebook radikalisieren.
Und jetzt zum ersten Mal Internet benutzen.
Und das erste Mal anfangen, Videos zu schauen und auf diese Algorithmen reinfallen, die ja nun mal so funktionieren. Man guckt auf YouTube ein Video, 9/11 war eine Verschwörungstheorie, und nach 10 Minuten ist das Video vorbei und schon wird einem das nächste vorgeschlagen, was in die Richtung geht. So funktioniert der Algorithmus. Und ich glaube, dass dann die jüngere Generation schon ganz gut erkannt hat, wie man sich dagegen wehren kann, und dass das halt der Algorithmus dieser großen Plattform ist und viele darauf nicht mehr reinfallen. Anders sieht es aus in dieser älteren Generation. Gerade die 40- bis 60- oder bis 70-Jährigen, die noch nicht so viel Erfahrung mit dem Internet gemacht haben und sich teilweise noch schwer tun. Und das ist genau auch dieses Altersspektrum, das ist meine Erfahrung jedenfalls auch aus meinem Umfeld, dem Umfeld meiner Freunde, die sich dann radikalisieren und die auf einmal in diese Verschwörungstheorien abdriften. Ich glaube, da bedarf es viel Aufklärung, Aber vor allem muss man da auch die Social-Media-Plattform und YouTube und Facebook und so weiter in Haftung nehmen und über diese Algorithmen sprechen, weil die wirklich unglaublich oft dafür sorgen, dass Menschen diesen Verschwörungstheorien verfallen.
Fandest du es auch immer sehr unheimlich, wenn du auffällig junge Menschen auf dieser Demonstration gesehen hast? Ich habe immer so mich ein bisschen erschrocken, weil das wirklich das Durchschnittsalter ist, würde ich sagen, Mitte 50. Mhm. Und wenn du aber plötzlich so, zum Beispiel, es gibt eine Gruppierung, vielleicht hast du die beobachtet, Studenten stehen auf.
Ja.
Die haben mich total fasziniert, weil das sind wirklich so, wirklich wie du und ich, die aber aufgetreten sind wie so eine Verschwörungsburschenschaft. Also so ein exklusiver Zirkel, wer dazugehört, hat es verstanden, aber wir sind auch Studenten. Hast du mit denen gesprochen?
Mit Studenten stehen auf, selber hatte ich nie was zu tun. Ich hatte irgendwann mal geplant, eine Geschichte über die zu machen. Das habe ich dann zeitlich, glaube ich, nicht geschafft oder ist es irgendwas dazwischen gekommen. Aber mir geht es ähnlich wie dir, dass ich da auch immer das besonders interessant finde, so junge Menschen da zu sehen, weil sie auch eher natürlich eine Minderheit darstellen. Ich habe jetzt am 29. August vor ein paar Tagen einen sehr interessanten Dialog mitbekommen, den ich auch irgendwie bezeichnend fand. Und zwar stand ich oder bin mitgelaufen bei einem dieser großen nicht genehmigten illegalen Demonstrationszüge. Es war ja alles verboten. Die Querdenker sind über Stunden hier durch Berlin, vor allem durch die Berliner Kieze gelaufen, weil sie ja nicht ins Regierungsviertel gekommen sind. Und irgendwann war ich relativ weit vorne an der Spitze eines dieser Züge dabei. Und es bildete sich plötzlich eine Polizeikette an der Landsberger Allee, die das Ziel hatte, diesen Zug aufzuhalten. Und die Demonstranten liefen auf diese Polizeikette zu. Und ganz vorne war eine Mutter mit ihrem Sohn. Der Sohn war ungefähr 17, 18, 19, so in dem Dreh. Und man merkte, wie die Mutter auf einmal panisch wurde, als sie gesehen hat, dass diese Polizeikette aufzog und brüllte wirklich ihren Sohn an, das reicht, wir laufen jetzt nicht weiter, die setzen bestimmt Tränengas und Pfefferspray ein, ich will nicht, dass du irgendwie was abbekommst. Und der Sohn brüllte zurück, lass mich in Ruhe, ich will da jetzt weiterlaufen. Und die Mutter entgegnete irgendwie, nein, du bleibst hier, ich will nicht, dass dir was passiert. Und dann meinte der Sohn, wenn du mich schon immer zu deinen Demos mitschleppst, dann lass mich wenigstens alleine hier agieren.
Ja.
Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil so aus diesem kleinen zweiminütigen Dialog ich nicht so richtig sehen konnte, dass jetzt der Sohn beispielsweise mit tiefster Überzeugung da vor Ort ist. Sondern so wie das klang, war das eher so, dass er da mitgeschleppt worden ist, vielleicht gar nicht so richtig hinterfragt hat, worum es so richtig geht. Und ich denke, das wird nicht der einzige sein. Da wird es viele dieser Fälle geben.
Wenn du diese Demos beobachtest, mit den Menschen sprichst, das Ergebnis unseres Films, den man gestern oder heute Abend gucken kann, ist es gefährlich, was wir da sehen?
Die Bewegung generell, meinst du, ob die gefährlich ist? Auf jeden Fall ist die gefährlich. Ich meine, das hat ja auch der Staat erkannt, der Verfassungsschutz, der ja in der Regel doch auch recht träge und langsam ist. Selbst der hat schon jetzt mittlerweile vor einem halben Jahr erkannt, dass diese Bewegung extremistische Züge in sich hat. Beobachtet sie mittlerweile deutschlandweit. Zunächst hatten ja einzelne Bundesländer die lokalen Querdenker-Ableger unter Beobachtung gestellt. Mittlerweile wird die Bewegung deutschlandweit beobachtet und natürlich ist sie gefährlich. Das beginnt mit so Szenen wie der Stürmung des Stufen des Reichstages.
Das war ja False Flag, habe ich gelernt. Das war ja ausgedacht, das stimmte ja nicht. Der eine Polizist war ein Schauspieler. Ja,
alles inszeniert.
Ja.
Und das wird ja auch von vielen immer so ein bisschen abgetan. Ach, wie lächerlich, die stürmen da alle irgendwie mit ein paar Flaggen hoch und können von drei Polizisten davon abgehalten werden, da hochzustürmen und so weiter. Aber man darf nicht unterschätzen, was für eine Außenwirkung diese Bilder hatten und wie viel die sich auf den sozialen Medien verbreitet haben, wie sehr sich bestimmte Teilnehmer der Bewegung darüber gefreut haben, dass diese Bilder entstanden sind. Das hat unglaublich bei unglaublich vielen dazu geführt, dass es einfach wirklich auch ein Erfolgserlebnis, also dass sie das Gefühl eines Erfolgserlebnisses hatten. Die sind ja nicht mal reingekommen, aber einfach nur diese paar Minuten da auf den Stufen des Deutschen Bundestags zu stehen, das war wirklich ein großes Ding für viele. Und sonst zu deiner Frage, ich halte die Bewegung nach wie vor für sehr gefährlich, weil man in der Vergangenheit gesehen hat, wie viele Personen ins Fadenkreuz der Bewegung geraten können. Ich spreche nicht nur über Journalisten, ich spreche auch über Politiker, ich spreche über Wissenschaftler. Die führenden Wissenschaftler dieses Landes, Christian Drosten, stehen seit Beginn der Pandemie unter Polizeischutz, vor allem aus dem Grund, dass sie natürlich wirklich Hauptziel von vielen Querdenkern sind. Politiker wie Karl Lauterbach haben sich täglich mit Morddrohungen und so weiter
auseinanderzusetzen. Ich finde das so kopfschüttelnd.
Es betrifft viele Pressevertreter, es betrifft mich, der wie gesagt regelmäßig über die Bewegung berichtet. Ich kriege auch immer wieder wirklich sehr konkrete Nachrichten, sehr konkrete Drohungen bis hin zu Morddrohungen. Allein das zeigt, wie gefährlich einzelne Akteure sind, die sich der Bewegung oder die ich der Bewegung zuordnen würde. Und dann hat sich das aber auch teilweise schon richtig durch verschiedenste Fälle gezeigt, wo zum Glück nichts Größeres passiert ist, aber die so erste, ja, die schon mal so gezeigt haben, wohin es noch gehen kann. Es wurde ja im letzten Jahr unter anderem das Robert-Koch-Institut hier in Berlin mit Brandsätzen beworfen. Es ist im Rahmen irgendeiner Demonstration ein kleinerer Sprengsatz in Berlin-Mitte explodiert und es wurde ein Bekennerschreiben dabei gefunden, was der Querdenkenbewegung zuzuordnen war von Seiten des LKAs. Es gab in Bayern einen Anschlag auf eine ICE-Strecke, wo Querdenker über die ICE-Gleise ein Banner gespannt haben mit irgendwelchen verschwörungstheoretischen Parolen. Der ICE ist da fast reingefahren. Also das sind so Sachen, da ist überall zum Glück noch nichts Großes passiert. Aber letztendlich ist es für mich auch nur eine Frage der Zeit, bis was passiert.
Für den Film habe ich einige Experten auch interviewt. Und eine Expertin hat mir im Prinzip die Augen geöffnet. Ich habe auch eigentlich, also Verschwörungserzählungen begleiten mich seit meiner Pubertät. Also man hört ständig irgendwas. 9/11 ist, glaube ich, mittlerweile die bekannteste Verschwörungserzählung, die es gibt. Und ich habe es immer für so Quatsch gehalten. Das ist halt okay, man kann sich da beschäftigen, das ist lustig und das macht irgendwie, es ist sogar interessant. Man kann das gar nicht abstreiten, dass es irgendwie so wie ein Porno ist. Irgendwas ist da falsch, man guckt trotzdem hin und findet das interessant. Und diese Expertin hat das dann aber, hat mich streng angeguckt, als ich ihr das erzählte, und sie meinte, ja, aber du unterschätzt da eine Sache. Halle, Hanau und im Prinzip das gesamte Dritte Reich sind Produkte einer Verschwörungserzählung. Breivik ist ein Produkt einer Verschwörungserzählung. Diese Menschen, diese drei insbesondere Attentäter, haben gemordet, weil sie einer Verschwörungserzählung geglaubt haben und weil sie verteidigen wollten. Und 6 Millionen Juden, europäische Juden, wurden vergast, weil eben die NSDAP, der Hitlerfaschismus, erklärt hat, die Welt wird beherrscht von einer jüdischen Elite. Und das habe ich nie so gesehen. Das ist ja natürlich, das ist ja diese ewige Verschwörungserzählung, die es gibt, dass die dazu führt hat, ein ganzes Volk damit zu verführen, Menschen, Nachbarn, Freunde zu verraten und umzubringen. Und das ist so, das ist mir nie so bewusst gewesen. Weißt du, so, du denkst immer so, ja, Versailler Vertrag und dann war irgendwie Deutschland geknickt und Ego angekratzt. Aber nee, es war eine Verschwörungserzählung. Und da sieht man tatsächlich auch, wie gefährlich sowas sein kann.
Auf jeden Fall. Also da hat die angesprochene Expertin vollkommen recht. Würde ich ihr hundertprozentig meine Zustimmung geben. Deswegen sage ich auch, es ist für mich, so hart es vielleicht klingt, eine Frage der Zeit, bis da wirklich was passiert. Und ich halte es für komplett richtig, dass die Bewegung beobachtet wird von staatlicher Seite aus mittlerweile. Dass die Polizei sensibler damit umgeht, die waren ja auch sehr lange überfordert, kann man schon sagen. Es war alles neu für die konnten das auch nicht so richtig einordnen, warum da jetzt auf einmal Muttis mit ihren Rucksäcken Polizeikräfte angreifen, Polizeiketten durchbrechen. Aber letztendlich darf man das nicht alles irgendwie so auf die leichte Schulter nehmen. Also das ist brandgefährlich, was da passiert. Es gab jetzt am 29. August eine Szene, wo auf einmal inmitten einer dieser Züge ein großes Banner auftauchte von Identitären, die sich dann... Ah,
da sind sie wieder.
Die da dann auch wieder mitgelaufen sind und da stand irgendwas vom großen Austausch beispielsweise drin. Hat letztendlich überhaupt nichts mit der Corona-Pandemie zu tun, gar nichts mit der eigentlichen Agenda dieser Demonstration, gegen die Maßnahmen auf die Straße zu gehen. Es wurde mehrere Minuten durch Friedrichshain getragen und dieser große Austausch, diese Verschwörungstheorie des großen Austausches, die hat schon zu Toten hier in Deutschland geführt. Also da hat beispielsweise der Attentäter von Hanau dran geglaubt. Oder auch, was man immer so ein bisschen vergisst, der 19-jährige Attentäter von München, der damals im Einkaufszentrum Olympiapark ausschließlich migrantische Menschen umgebracht hat. Auch der war letztendlich, hat sich radikalisiert übers Internet und hat dieser rassistischen Verschwörungsideologie des großen Austausches daran geglaubt und aus diesen Gründen letztendlich auch gemordet. Also kann man das einfach auch nicht irgendwie so beiseite tun und muss das, glaube ich, sehr ernst nehmen. Auch wenn da, es reicht schon, dieses Banner auftaucht, das sollte ein Alarmzeichen für alle sein.
Ich hatte tatsächlich auch, also ich bin der festen Überzeugung, dass ich so identitäre Kloppos am Märchenbrunnen mit mir hatte und die haben auch lustige Transparente hochgehalten, beziehungsweise kleine Plakate. Also ich nehme an, sie waren identitäre, weil sie dem Dresscode entsprachen, also so schnittig BWL-Student mit Fascho-Anklang. Ja. Und die hielten Bitcoin-Plakate hoch. Also, dass man jetzt sein Geld in Bitcoin investieren soll, weil ja unsere Währung sowieso, wahrscheinlich ist die Annahme, dass die Währung zusammenbricht. Und ich habe die beobachtet und die haben dann erkannt, dass ich sie beobachte und die haben dann einen so überlegen angefletscht. Und das ist so unangenehm gewesen, diese Überlegenheit zu spüren. Und das ist auch etwas, was die Querdenkenbewegung und jeder, der auf die Demonstration geht und sagt, wo sind denn die Nazis, absolut unterschätzt. Ihr, und das ist kein Vorwurf, empowert eine Gruppe von Rechtsextremen. Ihr gebt denen das Gefühl, gewollt zu sein. Ja. Und ich verstehe, wie gesagt, gegen die Maßnahmen zu sein. Ich verstehe, wenn man Bock hat zu demonstrieren und sich mit Polizeiketten anzulegen hat, ja. Aber Leute, gebt Faschos keine Macht dadurch. Das ist das Gefährliche. Also so jede Omi, jeder Opi, jede irgendwie nervige Tante aus Stuttgart soll in Berlin über die Straßen laufen. Das nimmt hier sowieso keiner so richtig ernst. Aber passt auf, dass ihr nicht den falschen Leuten eine Plattform gebt und von euch, dass sie abspringen von euch, dass sie euch benutzen. Das ist eigentlich das, was ich, wo ich am meisten Angst vor habe.
Und ich würde sagen, das passiert natürlich schon längst. Also das passiert schon auch so seit Beginn. Vorhin haben wir ja in der Einleitung drüber geredet, über die ersten Hygienedemos auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. Schon damals waren AfD-Akteure vor Ort, die sehr früh erkannt haben, weil diese Menschen sind ja nicht dumm. Die wissen ganz genau, wen sie sich für ihr Anliegen benutzen können und wer darauf reinfällt. Schon damals waren Rechtsakteure vor Ort, die ganz geschickt das sich angeguckt haben und damit auf den Zug aufgesprungen sind und Kontakte geknüpft haben, sich vernetzt haben. Also das passiert ja längst. Und es gibt einfach nach wie vor viele Menschen, die da mitlaufen, die das nicht wahrhaben wollen. Und das ist ein großes Problem und das kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen.
Ich hatte auch das Gefühl, dass wenn man die ersten Demonstrationen zumindest, dass das eine Bewegung der Midlife-Crisis-Menschen war. Also viele Menschen waren in der Mitte ihres Lebens angekommen. Mit vielen, mit denen ich gesprochen habe, war so, bin seit 3 Jahren Rentner oder irgendwie wurde gerade in die Frührentnerschaft geschickt, habe mich gerade von meiner Frau getrennt, meine Kinder sind ausgezogen. Also ich hatte auch das Gefühl, und das meine ich auch nicht despektierlich, dass viele eine Aufgabe gefunden haben, wieder gebraucht zu werden, nämlich im Rahmen dieser Bewegung. Ist dir das in Gesprächen auch aufgefallen, dass viele Menschen an so einer Wegscheide in ihrem Leben standen?
Ja, voll, gebe ich dir komplett recht. Und was mir zusätzlich aufgefallen ist, was ich auch immer sehr interessant fand, dass das ein Großteil der Menschen, die da auf die Straße gehen, ein komplett demonstrationsunerfahrenes Milieu ist, die vorher nie in ihrem Leben Probleme mit der Polizei hatten. Anders als beispielsweise jetzt linke Gruppierung, die von früh an irgendwie mit 16 auf die erste Demo gehen und mit 17 das erste Mal in der Gefangensammelstelle landen. Und
hilft Milch, wenn du was ins Auge gekriegt hast, hilft Milch.
Genau, und genau wissen, wie die Polizei agiert und wie man dagegen zu agieren hat. Das ist bei vielen Querdenkern überhaupt nicht so. Die gehen das erste Mal gefühlt gegen irgendwas auf die Straße und das hat halt auch so einen Eventcharakter, also bei vielen. Mal zu zeigen, der Polizei und dem Staat zu zeigen, dass man eine Masse ist und wie viel Druck man ausüben kann. Und genau das ist ja auch das große Problem, vor der die Polizei steht, dass sie mit Leuten zu tun haben, die sich an keinerlei Regeln, und das klingt so merkwürdig, weil es gibt natürlich auch linke und linksradikale Demos, wo sich weniger an Regeln gehalten wird oder wo die zur Absicht haben, auch für Randale zu sorgen. Aber selbst da, ich würde sagen, selbst am 1. Mai, hier in Berlin, wo es ja regelmäßig zur Ausschreitung kommt, gibt es unterschwellig bestimmte Regeln zwischen Polizei und Demonstranten. Gibt also die, ja. die Linken wissen, die Polizei rennt nach vorne, wir rennen zurück oder umgekehrt. Und das, diese Regeln existieren überhaupt nicht. Diese Querdenker rennen auf Polizeiketten zu, obwohl jeder Beobachter weiß, der regelmäßig auf unterschiedlichsten Demos ist, das bringt nichts und das wird zu massivem Gewalteinsatz der Polizeikräfte führen, zu Pfefferspray-Einsatz, zu Festnahmen. Dennoch rennen sie auf diese Polizeiketten zu, in der Erwartung, da irgendwie durchbrechen zu können.
Ich finde es sehr perfide. Ich vermute, dass sie, also entweder sind sie so schlau, diejenigen, die sich entscheiden, auf so eine Polizeikette zuzurennen, um diese Bilder der Polizeigewalt zu provozieren.
Ja, das kommt hinzu, auf jeden Fall. Aber es wird ja alles gefilmt, es wird alles live gestreamt und am Ende des Tages werden einzelne Ausschnitte rausgeklippt, verbreitet und schon hat man das Bild der Polizeigewalt.
Aber das ist ungefähr so, als würdest du an einer Steckdose lecken.
Ja.
Also du kriegst halt einen Schlag.
Das gehört zur Taktik und ich meine, das Perfideste daran, dass ja ganz oft Menschen per Megafon dazu aufrufen, jetzt alle nach vorne, wir durchbrechen die Polizeikette und die stehen am Ende dann am Rand und kriegen nichts davon, also kriegen kein Pfefferspray ab und werden nicht festgenommen. Also die schicken dann, es gibt da Anheizer, habe ich schon mehrmals beobachtet, die Masse anheizen, Straftaten zu begehen, was anderes ist es ja nicht, und selber aber dann am Ende außen vor bleiben. Anderes Beispiel: wie oft ich gesehen habe, dass festgenommene Personen versucht werden zu befreien. Also ganz klar, glasklare Gefangenenbefreiung oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. In der linken Szene weiß man, wenn ein Genosse abgeführt wird, dann lässt man die Finger davon und drückt maximal vielleicht noch ein bisschen Solidarität dann vor der Gesa aus und wartet, bis der wieder freikommt ein paar Stunden später. Aber man geht nicht auf Polizisten los, die einen Demonstranten abführen, weil man sofort mit Anzeigen rechnen. Ja. Ja, man macht sich strafbar, man muss mit Anzeigen rechnen. Nichts hassen Polizisten mehr, als wenn sie irgendwie berührt werden, wenn an ihnen irgendwie gezerrt wird, sofort wirst du mitgenommen. Und das habe ich so oft erlebt, dass bei Querdenken-Protesten versucht wird, Gefangene, also schon festgenommen, zu befreien, da auf die Polizisten losgegangen wird, wie ich es nicht mal bei rechtsextremen Demos oder sonstigem erlebt habe. Und deswegen ist das schon auch eine große Herausforderung für die Polizei, weil es halt ein wirklich sehr demo-unerfahrenes Milieu war zu Beginn. Mittlerweile sind sie ja auch sehr viel erfahrener und haben sich auch angepasst. So, das sieht man ja auch, dass die immer besser ausgestattet sind, immer bessere Taktiken fahren. Aber genau deswegen war es auch so schwer für die Polizei, diese Demos unter Kontrolle zu behalten, weil eben sich niemand an jegliche Regeln hält.
Ja, es war auch sehr spannend zu beobachten, als der Zug, ich war in dem Zug drin am Sonntag, der durch Friedrichshain ging, und wir sind an der, und ich hatte gehofft so ein bisschen, dass sie die Riga hochgehen, sind sie aber leider nicht, weil für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, die Riga-Straße in Berlin-Friedrichshain ist so eine linksalternative, linksautonome Straße, zumindest 2-3 Häuser in dieser Straße. Und das sind ja so der natürliche Feind, würde David Attenborough in einem Tierfilm dazu sagen, ist die Antifa der Querdenkerbewegung. Auch basierend auf dem Unwissen, was eigentlich die Antifa ist. Aber es gab eben ein paar Leute aus der Riga, die auf dem Petersburger Platz standen. Und das war so krass zu beobachten, weil die waren super hilflos. Die standen halt schwarz vermummt da und die konnten nichts machen, außer Stinkefinger in die Gruppe zu werfen. Und die Polizei hat sich auch überhaupt nicht dafür interessiert, was diese Gruppe von 12, 13 Leuten da jetzt macht, sondern die war vollkommen überfordert mit diesem unkontrolliert laufenden Mob, der sich in einem Selbstbewusstsein durch unsere Stadt bewegt hat. Wovor ich große Angst hatte, war, weil sie waren auf dem Weg zur Karl-Marx-Allee, was früher die Stalinallee war, sind auch die Karl-Marx-Allee, früher Stalinallee, runtergelaufen. Und das ist diese berühmte Straße, an dem der Arbeiteraufstand am 17. Juni stattfand. Ich hatte ganz doll Angst, dass dort zu einer Eskalation kommt und so historische Bilder erzeugt werden. Weil man darf auch nicht vergessen, die Bewegung ist immer auf der Suche nach historischen Bildern, wie zum Beispiel Sturm auf den Reichstag oder irgendwie am Brandenburger Tor stehen oder irgendwie, keine Ahnung, Brötchen essen im Mahnmal, das Holocaust-Mahnmal. Also das ist so auf der einen Seite verständlich, aber auf der anderen Seite auch immer so ultimativ perfide. Wie lange müssen wir mit diesen Menschen jetzt noch leben? Das klingt so, als wenn ich sie. Also wie lange müssen wir mit diesem Problem einer radikalisierten, wohlhabenden Mittelschicht?
Also ich glaube, man sieht ja schon ganz klar, dass die Bewegung, zumindest das, was sie auf die Straße bringt, an Menschen, an der Zahl der Menschen kleiner geworden ist. Wir hatten jetzt diese beiden sogenannten Jubiläumsveranstaltungen im August, also am 1. und jetzt am 29. zuletzt. Wo vor einem Jahr Zehntausende durch Berlin marschiert sind. Das war ja wirklich eine große Masse, von der irgendwie auch alle überrascht waren, inklusive mir damals. Und das ist ja mittlerweile ein ganz anderer Maßstab, den wir da sehen. Am vergangenen Sonntag waren es irgendwie ein paar Tausend, 5.000, 6.000, so der harte Kern, der hier noch auf die Straße gegangen ist, unglaublich wütend ist, unglaublich radikalisiert und zu allem bereit, kann man fast sagen. Aber es ist halt bei weitem nicht das, was man vor einem Jahr gesehen hat. Dennoch glaube ich, dass solange uns Corona weiter beschäftigen wird, wir auch weiter beschäftigt sein werden mit dieser Bewegung. Und man darf halt nicht vergessen, es gibt genug Experten und Expertinnen, und das deutet sich teilweise ja auch schon konkret an, die sagen, diese Menschen, gerade die, die massiv in Verschwörungsideologien abgedriftet sind, suchen sich natürlich neue Themen. Die wird man nicht so einfach wieder zurückholen können, und die werden nicht auf einmal wieder ARD und ZDF gucken und sagen, ach, Corona ist vorbei und jetzt lebe ich wieder in einer Demokratie und alles ist schön und gut, sondern die werden weiterhin diesen Verschwörungsideologien glauben, die werden dahin weiterhin da rein abdriften und suchen sich, wie gesagt, irgendwie neue Punkte. Das kann beispielsweise die Klimakrise sein, das deutet sich ja auch schon so ein bisschen an, gerade auch in Bezug auf das Hochwasser im Westen Deutschlands, dass da teilweise abstruse Theorien verbreitet worden sind von künstlichem Regen durch die Regierung, wodurch dann es zu dem Hochwasser kam und so weiter. Es deutet sich an, dass Meteorologen ganz neues Feindbild werden könnte, also so ein bisschen die Virologen ablöst als großes Feindbild. Es wird neue Themen geben und es wird irgendwann neue Demos geben, die sich dann mit diesen Themen beschäftigen. Und ich glaube, dass wir noch sehr lange mit diesen Menschen beschäftigt sein werden.
Ich bin jetzt nach anderthalb Jahren unfasslich erschöpft. Also ich merke auch gerade in unserem beiden Gespräch, Michel, ich finde es hochinteressant, was du sagst, aber ich finde es so, es ist so krass erschöpfend. So, wie geht's dir? Also ich muss ehrlich zugeben, ich brauche eine Querdenkerpause jetzt.
Ja, also ich kann dich sehr gut verstehen. Mir ging es zwischendurch ähnlich. Ich war sehr froh über eine größere Pause jetzt im Frühling, wo sehr wenig los war, auch an Protesten, und sich alles so ein bisschen beruhigt hatte. Das Schöne ist, dass ich ja auch immer mal wieder andere Sachen mache. Also, dass ich nicht nur Querdenken mache. Ich bin auf Demos jeglicher Art. Ich bin auch auf linken Demos. Das ist ja manchmal ganz angenehm zwischendurch, mal irgendwie was anderes zu haben. Ich mache manchmal einfach auch Reportagen über völlig andere Themen. Und das ist für mich dann immer so ein bisschen Abwechslung. Und gleichzeitig finde ich es halt nach wie vor spannend, wie sich diese Bewegung weiterentwickelt und sie halt auch irgendwie weiter zu beobachten. Deswegen, ich habe Kollegen und Kolleginnen, die gesagt haben, sie können nicht mehr, sie hören auf, sie lassen das sein. Sie gehen nicht mehr zu den Demos und sie sind komplett raus. Kann ich zu 100% nachvollziehen. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sich bedroht fühlen. Also ich habe auch Kollegen, die halt einfach sagen, das ist ihnen zu gefährlich. Also sie wollen nichts mehr riskieren. Kann ich auch verstehen. Aber ich denke, ich werde da noch ein bisschen weiter dran sein. Solange es so ist, dass ich immer mal wieder ein bisschen Abwechslung dazwischen habe, ist das schon in Ordnung.
In der Vorstellung, wenn jetzt Montag der Film kommt, beziehungsweise schon kam, dann kann ich die Frage mir gar nicht gerade stellen. Aber ich bin sehr gespannt, wie die Szene, die Bewegung auf diesen Film reagiert, weil ich vor drei Wochen eine Kolumne geschrieben habe in der Berliner Zeitung, die du lustigerweise auch gelesen hattest. Und alleine da, in einer Kolumne, die einen sehr versöhnlichen Ton anschlägt, nämlich die Handreichung, wir müssen zusammen irgendwie der Gesellschaft einen Vorwurf machen, dass sie eben Leute orientierungslos lässt.
Ja.
So, das war eigentlich das Fazit dieser Kolumne. Das wurde komplett missverstanden und ich hatte 5.000 Kommentare, über fast 6.000 Kommentare auf Facebook, wo ich nur mit Hass, Drohung, Beleidigung, Diskreditierung, Vorwürfen konfrontiert wurde und niemand hatte sich mit dieser Kolumne auseinandergesetzt und ich hatte auch nicht mal die Kraft, einmal runterzuschreiben, ey, habt ihr die gelesen? Nicht mal das, weil hätte nichts gebracht. Und ich bin mal gespannt, wir haben über viele Sachen gar nicht gesprochen, was mit diesem Film, der eben, jetzt sage ich es einfach, heute ist Donnerstag, heute ist nicht der Tag, an dem der Film ausgestrahlt wird, wenn der kommt, weil wir dort ja auch wirklich Nachweise leisten, wie eng die rechtsextreme Szene mit dieser Querdenker-Szene verwoben ist. Und auch zum Beispiel ein wesentlicher alternativer Medienberichterstatter in dieser Szene.
In dem Film.
In dem Film wird dargestellt, was sind seine Verbindungen, wie funktioniert der und warum macht er das. Und ich bin mal gespannt, wie das dann wird. Erstaunlich ist, dass ich, als wir den Nazi-Film rausgebracht haben, ich keinen Personenschutz wollte, weil ich das Gefühl hatte, so, wir haben nichts getan mit diesem Film, dass mein Leben bedroht ist. Wir haben die rechtsextreme Szene dargestellt, wie sie ist, und wir haben sie nicht dümmer dargestellt, als sie ist, aber auch nicht gefährlicher, als sie ist. Der Einzige, der irgendwie mich hätte angreifen können, wäre Christian Lüth gewesen von der AfD, aber das hätte er nicht getan. Hier bei diesem Film habe ich mir zum ersten Mal in meinem Leben Personenschutz gewünscht nach Ausstrahlung. Und das ist ein Zeichen, und falls jemand hier hört, mithört, der sich der Szene oder der Bewegung nahe fühlt, das sollte einem zu denken geben.
Ja.
Dass Journalisten Angst bekommen vor einer Bewegung, die aus Leuten besteht, die teure Rucksäcke trägt.
Ja, ich möchte vielleicht noch dazu sagen, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, wie du gerade jetzt auch mit der Kolumne erzählt hast, 6000 Kommentare, und du glaubst, die wenigsten haben sich überhaupt damit auseinandergesetzt, das gelesen. Ich mache mittlerweile die Erfahrung, dass ich, egal was ich erzähle und was ich mache und wie ich über die Bewegung berichte, mit einem unglaublichen Hass überschüttet werde. Ich habe jetzt am Sonntag 2 insgesamt Live-Schalten für den Tagesspiegel vor der Kamera gemacht. In der zweiten stehe ich vor einem Polizeikessel in der Danziger Straße in Prenzlauer Berg, weil es dann doch der Polizei am Ende des Tages gelungen ist, zumindest 100 bis 150 Demonstranten einzukesseln, deren Personalien festzustellen und dann halt Anzeigen zu schreiben. Ich stehe vor diesem Kessel, erzähle 3 Minuten nur das, was hinter mir passiert. Keine eigene Meinung, einfach nur, der Polizei ist es gelungen, Demonstranten einzukesseln, was kommt auf die Demonstranten zu, wie war der Tag, vorher sind sie über mehrere Stunden illegal durch Berlin gezogen. Wirklich nichts, was eigentlich anstößig sein sollte. Und unter diesem Video finden sich hunderte Kommentare, die wirklich mich aufs Übelste beschimpfen, diffamieren, die sich an mir abarbeiten, weil ich eine Maske trage, weil ich Teil einer Versammlung bin, das ist nun mal Auflage. Und das sind wirklich, also das ist auch eine Dimension, die es am Anfang noch nicht so gab. Also da wurde sich noch mehr inhaltlich mit mir auseinandergesetzt, womit ich ja völlig d'accord bin, und ich freue mich über jegliche Kritik. Ich freue mich über Leserbriefe, die nicht beleidigend sind, aber mich kritisieren, meine Artikel kritisieren. Ich antworte immer. Aber wenn ich mit solchen Kommentaren konfrontiert werde, die sich überhaupt nicht inhaltlich mit mir auseinandersetzen, sondern es nur noch um Beschimpfung, Beleidigung und wirklich auch richtig krassen Drohungen geht, dann weiß ich auch nicht so richtig, wie man diese Leute irgendwie zurückholen kann. So.
Die DB Mobil, die im Zug ausliegt, sucht gerade einen Reiseredakteur.
Ja, das ist eine gute, das ist eine gute Idee, das ist eine schöne Abwechslung.
Vielen Dank, Julius, dass du da warst. Das war nochmal tatsächlich, ich dachte erst, okay, jetzt habe ich so viel, 1,5 Jahre über dieses Thema geredet, das kann eigentlich gar nicht mehr interessant werden, aber es war sehr interessant. Es waren sehr gute Einblicke, die du geleistet
hast. Fand ich auch. Danke dir.
Dann bis bald.
Ich freue mich auf den Film, der ja heute oder gestern lief.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, es kommt jetzt auch gleich eine Kolumne. Ich weiß allerdings noch nicht welche, ob ich die aktuelle DB-Mobil-Kolumne vorlese oder mal wirklich eine ganz alte von ganz früher vorlese. Mal gucken, was ich mache. Danke, Julius.
Gerne.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe, bis Corona begann, eine Kolumne für die Zeit, diese Wochenzeitung, die alle, die aus Ärztehaushalten kommen, kennen, geschrieben. In dieser Kolumne habe ich aufgrund meiner Reiseerfahrung immer so Reisetipps gegeben als Kolumne. Also nicht irgendwie, das ist wichtig und das ist wichtig, sondern in so einem heiteren Kolumnetext. Da ich gerade noch keine Berliner Zeitungskolumne für nächste Woche geschrieben habe, denn die kommt erst nächste Woche, habe ich mich entschieden, mal eine von diesen Kolumnen vorzulesen und beginne damit jetzt. Warum ein Klappstuhl das Leben verändert. Das Glück auf Reisen wiegt exakt 930 Gramm. Ein kleines blaues Säckchen, das sich sorglos in meinem Tagesrucksack packen lässt und ich immer dabei habe. Immer. Früher, da habe ich die Menschen verächtlich angelacht, wenn sie nutzlosen Reisekram mitgenommen haben. Bin selber jemand, der sein Gepäck unangenehm optimiert. Halbiere meine Zahnbürsten, um Gewicht zu sparen, kaufe nur ultraleichte Kleidungsstücke, wiege, um im Gewichtewettkampf mit mir selbst zu siegen. Bis ich einen Klappstuhl geschenkt bekommen habe. Letztes Jahr, als Weihnachtsgeschenk. Ein zartes Aluminiumskelett, das sich wie ein faltbarer Kleiderbügel zusammenstecken lässt, leicht wie ein Blättergerippe, eine Hülle, die wie ein Segel über die Konstruktion gespannt werden kann, ein Segel, in das ich mich hineinsetze, egal wo ich bin, auf der Welt. Ich habe letztes Jahr eine Expedition durch den Urwald Kolumbiens gemacht, 6 Tage. Ich habe mein ultraleichtes Gepäck durch den Wald getragen, wie eine Biene den Blütenstaub an ihren Beinen, ohne Sorge und mit großem Stolz. Aber ich konnte nicht sitzen. Ich habe in 6 Tagen nicht ein einziges Mal bequem Platz nehmen können, habe jeden Abend fluchend in der Hocke vor dem Lagerfeuer gekauert, habe mich an Bäume gelehnt, nur um von irgendetwas gebissen zu werden, habe auf Steinen gesessen, bis der Po schmerzte. Ich vermisste in diesem Urwald nicht die Zivilisation, sondern einen Stuhl. Ich habe gelernt, auch wenn Sitzen das neue Rauchen ist, ist es trotzdem lebenswichtig. Deswegen habe ich diesen Klappstuhl bekommen. Und seitdem habe ich in jedes Und seitdem habe ich ihn in jedes Land mitgenommen, habe ihn unter den ungläubigen Blicken meiner Mitreisen an den irrsten Orten aufgestellt. Aufbau- und Abbauzeit ca. 30 Sekunden. Habe auf den Scheiteln der Dünen in der Namib damit gesessen, Fährfahrten im Indischen Ozean bequemer gemacht, habe damit in einfachen Hotelzimmern eine gemütliche Sitzecke erzeugt. An Flughäfen in Schlange stehen, nicht mit mir. Das klingt alles unglaublich spießig, vielleicht sogar kauzig, ich weiß. Wenn ich davon erzähle, wie schön, wie leicht, wie besonders es ist, einen Klappstuhl auf Reisen dabei zu haben, erfahre ich immer wieder spöttische Bemerkungen, bis ich den Stuhl zeige, aufbaue und bitte, darin Platz zu nehmen. Jeder, der darin Platz nimmt, gibt den gleichen Laut von sich. Ein Laut, der vergleichbar ist mit dem urzeitlichen Ausatmen, wenn man sich nach einem langen Arbeitstag ins Bett legt und die Beine durchdrückt. Dieser Klappstuhl gehört einer neuen Generation an ultraleichtem Reisemobiliar an. Er hat nichts gemein mit den klobigen Bierstühlen der Campingplätze, hat nichts mit den Fingerkuppen entfernenden Klappstühlen unserer Kindheit zu tun. Es ist ein produktgestalterisches Meisterwerk. Ein Stuhl wie ein Haus von Frank Lloyd Wright. Funktional, schlicht, perfekt. Das Segeltuch umschließt den Rücken, spannt sich um den Sitzenden, als würde er in einem Tuch vor der elterlichen Brust getragen werden. Egal, wo ich diesen Stuhl aufbaue, in dieser Welt, ein Gefühl von Zuhause, von warmer Heimeligkeit umgibt mich sofort. Vielleicht ist ein Reisestuhl die Tagesdecke der mobilen Menschen, eine Insignie des Erwachsenenwerdens. Aber für diese Entdeckung, für diese Bequemlichkeit, für die Möglichkeit, die Welt im Sitzen zu sehen, bin ich bereit, meine Jugend aufzugeben. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Nächste Woche dann wieder mehr.